Heute zu Gast im Podcast ist der Richard, Co-Founder von Kitchen Advisor.
Und wenn du den Erstkontakt schon hattest, also das jetzt prinzipiell okay ist, dann haben wir denen einfach mal eine interessante Anfrage per Fax geschickt und gesagt, meldet euch doch mal zurück. Und du konntest quasi, weiß nicht, 100 Faxe versenden und hast 60 Rückrufe bekommen.
Crazy, was habt ihr denn da reingeschrieben?
Da haben wir quasi den Grundriss von der Küche, von dem Kunden aus der Umgebung rausgesucht und Budget raufgeschrieben, wo der Kunde sitzt und dass der Händler uns gerne zurückrufen kann, falls es eine spannende Anfrage ist.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Und heute haben wir die nächste Plattform zu Gast, nämlich Kitchen Advisor. Kitchen Advisor ist eine Plattform für Menschen, die nach einer neuen Küche suchen und sich unabhängig von Herstellern eine neutrale Beratung und Vermittlung am Telefon wünschen. Gleich zu Beginn des Podcasts erfährst du von Richard, ja, warum er bei seinem dritten und jetzigen Startup sofort nach einem Investor gesucht hat und welches Kapital er dabei finanziert bekommen konnte. Darüber hinaus reden ja Richard und ich über die Vorteile von dem Businessmodell von Kitchen Advisor, wie es ihm dabei geholfen hat, 15% der Küchenhändler in ganz Deutschland zu akquirieren, wie er effektiv Leads generiert und wie viele davon monatlich zu einem Sale konvertieren. Auch bei Kitchen Advisor spielen Ads eine große Rolle und hier unterhalten wir uns natürlich auch über die Art und Weise der Ads, das monatliche Budget, Customer Acquisition Costs, CTLs, verschiedene Werbekanäle, Keywords und clevere Partnerschaften. Zum Schluss erzählt uns Richard dann noch von den Herausforderungen beim Skalieren und erklärt dabei auch, warum sie sich gegen weitere Automatisierungen entschieden haben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ja direkt in die Folge rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Richard. Freut mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Bei euch Stichwort Kitchen Advisor. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht ihr mit Kitchen Advisor?
Ja, ganz spannende Sache. Und zwar verknüpfen wir Endkunden mit dem passenden Küchenstudio. Und das klingt erstmal relativ einfach, ist aber ein Prozess, der etwas komplizierter ist. So eine Küchensuche ist nämlich nicht ganz so einfach. Da gibt's sehr wenig Transparenz, sehr viele Optionen und wir helfen da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Das Ganze funktioniert so, dass der Kunde sich bei uns online anmeldet und dann eine Beratung am Telefon von einem unserer Kundenberater erhält. Die beraten den Kunden dann objektiv, unabhängig von Herstellern und so, wie man es sich eigentlich wünschen würde und können am Ende auch schon mal einen ungefähren Preis nennen. Das ist ja das, was auch ganz viele Kunden am Anfang interessiert. Wie viel wird mich denn meine neue Küche kosten? Und dann sollte der Preis mit den Vorstellungen des Kunden übereinstimmen, dann holen wir Angebote von lokalen Händlern ein. Wir haben also ein Netzwerk aus Händlern in Deutschland, die dann Angebote visuell mit Preis, Herstellerangaben hochladen bei uns und der Kunde bekommt diese Angebote zur Verfügung gestellt und kann sich dann entscheiden, mit wem er gerne ins Gespräch gehen möchte, geht dann nochmal physisch vor Ort hin und idealerweise kauft er dann bei dem Händler und wir haben den Kunden glücklich gemacht.
Ja, sehr, sehr schön. Eine Küche zu kaufen ist tatsächlich nicht so einfach. Ja. Und auch nicht das Allergünstigste. Denn Küchen sind in der Regel natürlich auch teuer. Und das, was ich ja bei euch so ein bisschen gesehen habe, was ich ganz schön finde, bevor es überhaupt tatsächlich zu einem Gespräch kommt, gebe ich ja überhaupt erstmal an, über ja, was ich eigentlich suche. Ne? Und das heißt, ich durchlaufe ja schon an dem Punkt, bevor ich überhaupt mit euch telefoniere, schon so eine gewisse kleine Journey. Ne? Das heißt, ich gebe genau an, was für eine Art von Küche ich haben möchte. Ist es eine L-Form? Ist es eine Gerade? Ist es Holz? Was auch immer es ist. Hilft das euch vor allen Dingen dann besser ins Gespräch einzusteigen, weil ihr einfach schon mehr Informationen habt? Oder warum macht ihr das so rum?
Ja, es hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist die Vorqualifizierung. Wir müssen natürlich auch versuchen, sicherzugehen, dass wir einen Kunden haben, der schon relativ konkret daran denkt, wirklich sich eine Küche anzuschaffen. Und Kunden, die jetzt bei vielen von diesen Punkten noch gar nicht die Antwort kennen, würden wahrscheinlich den Fragebogen nicht bis zum Ende durchgehen. Ja. Das entlastet dann sozusagen unser Team hier, indem sie keine Gespräche führen mit Kunden, die erst in 3-4 Jahren perspektivisch mal ein Haus bauen wollen, aber noch gar keinen konkreten Kaufwunsch haben. Der zweite Aspekt davon ist aber genau das, was du gesagt hast. Wir haben diese Datenpunkte schon und die Berater bereiten sich dann auch schon auf den Termin entsprechend vor. Die wissen also schon, der Kunde will eine L-Küche und hat idealerweise sogar den Grundriss hochgeladen. Und dann fängt das Gespräch an, gleich mit ersten Ideen. Der Kunde muss nicht lange warten und irgendwie hört Stille am anderen Ende, weil der Berater sich reinarbeiten muss, sondern es geht relativ schnell los.
Und das ist ja am Ende des Tages auch der Vorteil. Das Einzige, was bei eurem Plattformsystem natürlich ein bisschen anders ist, ist der Call dazwischen. Liegt aber auch einfach daran, dass ihr am Ende des Tages zwar quasi der, vielleicht wollt ihr das nicht so, aber es ist ja quasi wie eine Art Vermittlung, wenn man das jetzt mal so plump betrachtet. Das aber in einem Bereich mit Produkten, die halt deutlich teurer sind, nämlich schätzungsweise ab 10.000 Euro aufwärts, ne?
Genau, der Durchschnitt liegt bei uns tatsächlich bei 10.000 Euro. Wir fangen so an bei einem Bereich von 3.000 Euro, wobei ich sagen würde, richtig wohl fühlen wir uns dann so ab 6. Und realistisch geht es jetzt auch nicht bis ins absolute High-End, weil dann wird es wieder so individuell, dass diese halbe Stunde am Telefon vielleicht eine Herausforderung wird. Irgendwo so zwischen 10 und 30 ist der Sweet Spot.
Okay, verstanden. Und dann lass uns doch mal dahin gehen zu schauen, hey, wie viele Leute haben denn schon eine Küche bei euch gekauft? Oder mit euch gemeinsam gekauft. Ihr habt nämlich auch ein paar Testimonials. Ihr benutzt ja auch Trustpilot, richtig?
Genau,
richtig. Vielleicht ein paar Rezensionen habt ihr auch schon am Start. Vielleicht erzählst du mal als Rundumblick einmal ganz kurz, wann ihr damit so gestartet habt, zu diesem Plattformsystem überhaupt zu kommen. Denn backgroundmäßig kommst du ja eigentlich auch aus dem Bereich Richtung Küchen, so wie ich das schon weiß. Vielleicht kannst du da einmal ganz kurz ausholen.
Ja, sehr gerne. Also entstanden ist Kitchen Advisor vor mittlerweile 4,5 Jahren und eigentlich gab es die Idee schon etwas länger. Ich war mit meinem Mitgründer davor bei einem anderen Küchenstartup, Kiveda, was dann, während wir da waren, Küchenquelle gekauft hat. Also kleines Startup kauft relativ großes Unternehmen mit so 120 Mitarbeitern. War eine ganz spannende Phase, aber war auch eine Phase, wo wir dann auf einmal mehrere Brands in unserer Holding hatten. Und dann war so ein bisschen die allererste Idee, dass wir ein internes Vergleichsportal launchen. Und wenn der Kunde dann auf dieses Vergleichsportal kommt, können wir ihn zu einem unserer verschiedenen Brands schicken. Und dann habe ich das quasi einfach selbstständig in WordPress so ein bisschen zusammengebaut und live gestellt. Und am ersten Tag war die Conversion Rate auf der Webseite sofort doppelt so gut wie auf jeder der einzelnen Brandseiten. Da haben wir gemerkt, wie stark das Vergleichsthema für den Endkunden zieht. Sonst war die Seite jetzt nicht viel besser Conversion optimiert oder andere Gründe, sondern die Leute wollten auf einen neutralen Berater, wo ich objektiv beraten werde. Und das war jetzt in der Plattform nicht wirklich der Fall. Das haben wir natürlich schnell gesehen, wenn wir nur auf unsere eigenen paar Brands verweisen. Und wollten dann externe Brands mit raufnehmen. Und dann war auch klar, dafür müssen wir das eigenständig weitermachen und sind von da an alleine losgezogen, haben uns hier in Hamburg Investoren gesucht und durften das dann vor 4,5 Jahren quasi alleine starten und hatten zum Glück dann mit Kiveda Küchenquelle gleich einen guten Partner zum Start.
Ja, das glaube ich. Wie sieht das dann jetzt bei euch aus? Also wie groß ist euer Team aktuell?
Wir sind jetzt 20 Leute.
20 Leute, okay. Heißt, ihr habt das Ding schon ein bisschen hochskaliert. Hast jetzt aber auch gesagt, Richtung Kapitalaufnahme. Ich meine, wir hatten im Vorfeld ja schon mal ein bisschen drüber geredet, aber das ist sehr, sehr spannend für den Zuhörer. Wie sieht es bei der Kapitalaufnahme aus? Also seid ihr fremdfinanziert und wie einfach, in Anführungsstrichen, kam es dazu, dieses Geld auch aufzunehmen?
Ja. Genau, da kann ich ja mal kurz erzählen. Also ich habe vorher schon zwei Startups gegründet und beide quasi mehr oder weniger aus einem Bootstrap-Modus oder so einem Family and Friends, Mini-Volumen gestartet. Und das dritte Unternehmen, Kitchen Advisor, wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal Bootstrap starten und quasi auf kleinerer Flamme. Und gleichzeitig machen wir auch ein Plattformmodell, was ja davon lebt, auf großer Größe zu skalieren und dann wird's richtig spannend. Das heißt, wir sind damals losgezogen und bevor wir irgendwie weitergemacht haben, wollten wir einen finanzstarken Investor finden. Das war dann Hanse Ventures, die normalerweise ein Inkubationsmodell hier in Hamburg fahren, also dass sie wirklich die Ideen selber entwickeln, eigene Entrepreneur in Residence einstellen, die dann vorantreiben, testen und dann irgendwann ausgründen. In unserem Fall war es ein bisschen anders. Da waren sie mehr wie ein VC aktiv, weil wir hatten die Idee ja schon und ich hatte ja auch schon die Grundzüge der Plattform gebaut. Ein paar Partner in Berlin hatten wir auch schon. Aber Hanse Ventures ist dann quasi eingestiegen und so hatten wir den ersten VC sozusagen drin. Danach sind dann noch zwei Runden gefolgt, sodass wir jetzt in Summe so 2,5 Millionen über die Zeit eingesammelt haben. Mhm. Und gab natürlich Höhen und Tiefen und es auch mal schwer, so eine Finanzierungsrunde zusammenzubekommen. Weil die besondere Herausforderung an so einem two-sided Marketplace, an einer Plattform, ist ja, dass wir erstmal Angebot aufbauen mussten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Ja, wir hatten dann Anfragen aus Sachsen und hatten aber gar keine Händler dort und konnten die nicht verarbeiten. Aber unser Marketinggeld geht dann sozusagen dort verloren. Das heißt, wir haben eigentlich bis so Mitte 2019 super starken Fokus auf Akquise von Küchenhändlern gelegt und das Netzwerk ausgebaut. Und das frisst dann relativ viel Geld, ohne dass du jetzt riesen Umsätze schieben kannst. Das war bei Investoren natürlich ein Thema. Aber als wir dann Mitte 2019 das geschafft haben, hat man auch gemerkt, wie sich das dann anfängt zu drehen, dass es halt spannender wird, weil du dann deutschlandweit Marketing schalten kannst, die Kanäle effizienter werden und dann wird natürlich Fundraising auch ein bisschen einfacher.
Ja, wie sieht das jetzt für eure Zukunft aus? Also seid ihr da in der nächsten Runde oder was plant ihr da?
Ja, wir sind tatsächlich gerade so an den finalen Zügen der nächsten Runde, wo wir dann nochmal sozusagen bisschen Kapital einsammeln, aber das würde auch noch nicht reichen, um quasi auf den Break-Even zu kommen. Es wird wahrscheinlich nochmal eine Runde nächstes Jahr oder übernächstes Jahr folgen, aber wir bewegen uns quasi schon, dass die roten Zahlen geringer werden und wir hoffentlich irgendwie 2023 in den grünen Bereich kommen werden.
Ja, da wünsche ich bis dahin natürlich ganz viel Erfolg und dass die Runde gut durchgeht, aber ich glaube, bin da ganz guter Dinge, denn vom Wachstum her seid ihr gar nicht schlecht unterwegs. Und das ist quasi so ein bisschen das Sprichwort, worauf wir jetzt eingehen wollen. Ein Two-Sided Marketplace zeichnet sich natürlich immer dabei aus, zwei Zielgruppen zu bedienen. Das, was ihr ja auch macht. Und da ist jetzt wichtig, mal zu erfahren, wie viele sind denn überhaupt erstmal grundsätzlich auf beiden Seiten verfügbar. Denn das Angebot muss auch mit Händlern bedient werden. Und vielleicht startest du einfach mal ganz kurz bei den Händlern und gehst dann über zu den Kunden, die am Ende des Tages auf der Plattform sind.
Ja, gerne. Also wir haben jetzt 1200 Händler, die an unsere Plattform angeschlossen sind. Mhm. Insgesamt gibt es in Deutschland so ungefähr 7.500. Das ist also schon eine ganz gute Zahl, um die 15% vom Markt, die wir jetzt mit drauf haben. Und da muss man sagen, die letzten anderthalb Jahre war Händlerakquise natürlich extrem schwer, weil durch Corona physische Besuche vor Ort jetzt nicht gerade das waren, was die gesucht haben. Aber ist, glaube ich, eine super Zahl, womit wir meiner Meinung nach auch die relevanteste Plattform in Deutschland sind. Und auf der Endkundenseite ist es erstmal prinzipiell so, dass 1,4 Millionen Küchen im Jahr verkauft werden. Also eine echt große Masse. Da bewegt sich einiges, das ist ungefähr 10 Milliarden Euro schwer. Mhm. Was uns selber betrifft, wir sammeln jetzt um die 25.000 Leads im Jahr ein und haben jetzt um die 2.000 verkaufte Küchen. Ja, also Tendenz natürlich, wie du gesagt hast, glücklicherweise steigend. Wir werden wahrscheinlich so von 20 auf 21 um die 55-60% wachsen.
Ja. Ja, das sind schon mal an sich schöne Zahlen. Und kannst du denn auch sagen, wie viele Küchen so im Monat bei euch drüber gehen?
Genau, wir ungefähr um die 100 Küchen werden bei uns verkauft im Monat.
Ja, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Ist natürlich noch Potenzial nach oben, ne?
Da haben wir noch ein bisschen Weg zu den 100.000, die im Monat so verkauft werden, ja.
Aber man ist auf einem stabilen Weg. Zu 100 Küchen muss man auch erstmal kommen. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass 100 Küchen, die im Monat drüber gehen, auch nicht in dem Monat den ersten Touchpoint mit euch hatten. Ne? Weil der Sales-Cycle, bis ich eine 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Euro Küche kaufe, ist auch nochmal ein anderer. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, wenn der Sales was stattfindet, heißt es noch nicht, dass die Küche da ist.
Genau, richtig. Der Preis korreliert tatsächlich auch mit der Geschwindigkeit, wie schnell du die Küche brauchst. So eine 3.000-Euro-Küche, da ziehst du meistens in eine Mietwohnung und brauchst die relativ schnell, dann ist das auch schnell abgeschlossen. Ja. Die 40.000-Euro-Küche kommt eigentlich immer in ein Haus, was noch relativ früh im Stadium ist. Also wir haben jetzt noch Küchen, die wir, ich glaube, gerade kürzlich war eine, die aus dem Februar 2019 quasi Lead bei uns entstanden war.
Ja, 2014, okay, das ist schon ordentlich. Ja. wie lange dauert der Sales Cycle dann an sich, zumindest bis das Geld zumindest mal geflossen ist? Wenn du jetzt sagst, im Durchschnitt 10.000 Euro die Küche, gehe ich mal von aus, also würde ich jetzt mal schätzen, so roundabout 2 bis 3, 4 Monate, was übrigens auch auf eurer Seite angegeben wird, wenn ich sage, wie schnell ich die Küche brauche, ist wahrscheinlich der Sweet Spot bei euch, ne?
Genau, das ist auch so, dass das Businessmodell ist sozusagen, dass wir eine Provision vom Küchenhändler bekommen. Ja. Und die Provision ist auch fällig bei Unterschrift, nicht bei Montage, was für uns natürlich ganz angenehm ist, weil da echt nochmal einige Zeit vergehen kann. Und da ist der Schnitt so ungefähr 8 Wochen, dass wir von Erstanmeldung bis Unterschrift und dadurch dann Provision für uns.
Okay, das geht ja an sich noch in Ordnung. Bei euch, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube auch sehr wichtig, dass du das nämlich auch nochmal erwähnst. Bei Küchen ist es ja immer so, dass es teilweise, also Retouren ist ein Thema. Bei euch aber nicht so riesig. Gut, jetzt weiß ich das jetzt schon, aber das kannst du jetzt gerne den Zuhörern mal erklären. Warum? Weil es an Küchen generell immer irgendwas gibt, was irgendwie kaputt ist oder sonst irgendwas. Also allgemein sei mal gesagt, das Ding ist nicht umtauschbar, weil es ein individuelles Produkt ist und ihr nur individuelle Küchen macht. Das macht es schon mal positiv. Aber auch bei Retouren ist es ein wichtiges Thema, das einmal klarzustellen. Denn es gibt immer irgendwas, was irgendwie kaputt ist, wenn es geliefert wird. Wie handelt ihr das in Verbund mit den Händlern? Denn ihr habt ja schon die Provision erhalten.
Genau. Unser alter Arbeitgeber Kiveda, das war ja quasi direkt ein Händler. Und wir haben natürlich damals, als wir Kitchen Advisor gestartet haben, uns gefragt, was waren so die Sachen, die wir mitnehmen wollen von dem letzten Job und die Sachen, die wir eher nicht machen wollen. Und eine Sache, die gleich klar war, war, dass wir die ganze Logistik und alles, was damit zu tun hat, nicht anfassen wollen. Also so ein durchschnittlicher Händler hat ungefähr 40% Reklamationsquote. Ne, also fast bei jedem zweiten Item oder jeder zweiten Küche ist irgendwas. Das ist manchmal auch nur ein Kratzer an der Sockelleiste oder irgendwo halt ein kleines Teil, was noch nachgeliefert werden muss, aber ist ja immer wieder neue Arbeit. Und das wollten wir absolut vermeiden. Das heißt, wir haben mit den Reklamationen gar nichts zu tun und das hat auch null Einfluss auf unsere Provision. Mhm. Sollte eine Küche theoretisch komplett storniert werden, dann zahlen wir sozusagen unsere Provision auch zurück oder stornieren halt die Rechnung, weil das ist ja dann nur fair. Aber in den anderen Fällen haben wir zum Glück gar nichts damit zu tun und werden wir auch in Zukunft nicht. Wir haben immer wieder Investoren oder andere Leute, die uns fragen, ob wir nicht eine eigene Kitchen Advisor Küche machen wollen. Und dann muss ich halt sagen, also deutschlandweit das Ganze auch noch zu managen. Da musst du ja einen Monteur nach Sylt schicken und nach München und dann geht was kaputt, dann muss da wieder einer rausfahren. Das ist halt, glaube ich, schwer.
Das glaube ich auch. Das wird ein bisschen schwer, aber ich finde es sehr, sehr klug, dass ihr euch aus diesen Prozessen rauszieht, weil das ist halt der größte Teil, zumindest in E-Commerce, was Probleme verursacht. Ne? Man kennt es vielleicht von den Frauen, bestellen 700-Euro-Pakete, schicken alles wieder zurück. Ja. nehmen eigentlich nichts davon. Und da zieht ihr euch quasi komplett von raus. Also klar, wenn etwas komplett storniert wird, dann ist auch klar, dass die Provision zurückfließt. Gibt es auch in bestimmten Fällen, ich meine, ich habe jetzt eben zwar gesagt, dass die Küche an sich gar nicht umtauschbar ist, weil es ein individuelles Produkt ist, aber ich denke mal, stornierbar ist da nochmal ein anderer Grund, wenn wahrscheinlich die Küche komplett Schrott ist oder gar nicht das kommt, was eigentlich bestellt worden ist, ne?
Genau, die Grundregel ist eigentlich, der Händler hat 3 Montageversuche und wenn er es dann immer noch nicht hinbekommen hat, dann hätte der Kunde das Recht, irgendwie zurückzutreten. Aber das ist auch, ne, das ist nach dem ersten Termin nochmal 3 Termine, 4 Termine, dann schafft es eigentlich jeder Monteur, dass da eine Küche steht, die man vertreten eigentlich kann. Ja. Der andere einzige Grund wäre, bei einer Finanzierung hat man 2 Wochen, um zurückzutreten und dadurch würde sich auch automatisch die Küche stornieren. Das ist der einzige andere Weg, wie es eigentlich geht.
Ja, sehr gut. Okay, dann lass uns doch mal drüber sprechen. 1200 Küchenhändler. Wir fangen mit der Küchenhändlerseite an, gehen dann über die Kundenseite, weil du brauchst ja erst das Angebot, sonst lässt sich die Nachfrage nicht regeln. relativ simpel. Wie sieht es denn da aus? Auch man muss auch erstmal auf 1200 Küchenhändler kommen. Also das muss man erstmal schaffen. Allgemein im Markt, hast du gesagt, gibt es 7500. Also seid ihr gar nicht auf so einem schlechten Weg, was den Marktanteil angeht. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie viele will man überhaupt haben? Und macht es überhaupt Sinn, überhaupt alle auf der Plattform zu haben, weil sie gegebenenfalls gar nicht richtig zu den Kategorien passt, die man seinen Kunden anbieten möchte. Dazu kannst du ja jetzt gleich nochmal was sagen. Aber im Prinzip, was hat dazu quasi verholfen, den Küchenhändler überhaupt erstmal auf die Plattform zu bekommen, in Form von Strategien? Also was habt ihr konkret dort gemacht?
Ja, also der erste wichtige Punkt, der definitiv geholfen hat, war, dass wir eine Provision nur nehmen bei erfolgreichem Verkauf. Alle anderen Modelle, es gibt jetzt unser Modell so eh nicht nochmal direkt am Markt, aber es gibt natürlich andere Plattformen, die Endkundendaten an Händler verkaufen. Und die machen halt immer genau das. Die verkaufen ein Lead und machen dafür einen Festpreis. Was ein Modell ist, was für die ganz großen Möbelhäuser auch gut funktioniert. Die haben dann da eine Zentrale irgendwo sitzen, wo ein Callcenter sitzt und die rufen diese Kunden direkt an und terminieren die in irgendein Möbelhaus, was bei dir in der Nähe ist.
Ja.
Aber für den kleineren Küchenhändler, der ruft halt nicht innerhalb von 20 Minuten bei so einer Adresse sofort an und ist dann immer langsamer als die größeren Konkurrenten. Dementsprechend derjenige, der eher den kürzeren zieht, bezahlt aber im Voraus schon das Geld. Für die also eine ganz, ganz schwierige Sache. Und da wir selber aus der Händlerseite kamen, haben wir gleich gesagt, wir versuchen es fairer zu gestalten, sodass der Händler wirklich nur dann bezahlt, wenn es erfolgreich war. Und so war die Eintrittsbarriere für die Händler halt extrem gering. Haben alle gesagt, ja, kann ich ja mal ausprobieren. Mir wird es ja nicht groß schaden, kann es mir nicht. Im schlimmsten Fall verkaufe ich eine Küche und muss was abgeben. Das ist also ein geringes Risiko. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ist natürlich der durchschnittliche Küchenhändler so 55 und jetzt eher nicht so super online affin. Das heißt, es war auch schon ein Kampf, die Händler daran zu führen an das Thema und denen das beizubringen. Und da merke ich schon eine deutliche Entwicklung in den vier, fünf Jahren, die wir jetzt dran sind, dass die Händler dem offen gegenüber werden, offener, und nicht mehr sagen, der Online-Kunde, der will nur vergleichen, der kann nichts, die brauche ich nicht. Weil realistisch gesehen recherchieren halt 70% der Kunden heute vorher online. Dementsprechend, wenn man jetzt Online-Kunden nicht will, dann will man anscheinend generell keine Kunden. Mhm. Ja. Aber zur Akquise der Händler, das ist vielleicht auch nochmal spannend, am Anfang verschiedenstes ausprobiert. Ne? Wir haben ein Auto gemietet, sind runter nach München und haben dann dort versucht, quasi physisch Läden abzuklappern und festgestellt, dass man es so ungefähr schafft, vielleicht, wenn man gut ist, 2 am Tag auf die Plattform zu bekommen. Also keine Frequenz, mit der wir wirklich richtig schnell skalieren konnten. Dann haben wir angefangen, halt E-Mail-Kampagnen rauszuschicken, zu schauen, wie reagieren die da. Und dann ist das Schöne ja schon mal, dass du Inbound generierst, ne? Nicht einfach vor einem geschlossenen Laden stehst oder sowas. Aber so richtig starke Reaktionen gab es da auch nicht. Und dann sind wir auf die erste Messe gegangen, wo wir erst ganz skeptisch waren, 10.000 Euro für einen Messestand auszugeben, und haben festgestellt, dass so eine Fachmesse im Küchenbereich einfach super stark zieht. Und wir waren dann die junge Truppe dort, die quasi auch aggressiv vom Stand gegangen ist und gesagt hat, hey, komm mal zu uns rein und hör uns mal zu. Und so hatten wir an einem Wochenende bei der ersten Messe 100 Händler neu mit ongeboardet.
Stark.
Das ist also ein super Weg.
Und wie viele dann, Händler gab es insgesamt auf der Messe, weißt du das?
Wie viele Fachbesucher drauf waren? Ich würde sagen so 1.500.
Das ist keine schlechte Conversion.
Ja.
Händler, die auch ongeboardet sind dann, ne?
Genau, das waren alles Händler, die, oder also viele sind bis heute noch dabei, 100 Händler ongeboardet. Sehr cool.
Haben die das selber gemacht, das Onboarding, oder habt ihr es zu dem Zeitpunkt schon mit denen gemeinsam gemacht?
Genau, wir hatten quasi einen kurzen sozusagen Leitfaden auf dem iPad und sind mit denen die Punkte durchgegangen, die wir brauchen, cool, um zu starten. Wir machen es so, dass wir von jedem Händler relativ viele Datenpunkte aufnehmen, weil hinten dann das Matching für den jeweiligen Endkunden dadurch gesteuert wird. Da wir ja nur mitverdienen, wenn der verkauft wird, liegt unser Interesse natürlich wirklich darin, dem guten, passenden Händler zu vermitteln. Nützt ja nichts, wenn der Händler dann nicht den Hersteller anbietet, den der Kunde sucht, zum Beispiel. Der will jetzt einen Siemens-Backofen und der Händler hat keinen Siemens, dann schicken wir den natürlich nicht dorthin. Und das sind alles so Datenpunkte, die nehmen wir gleich auf. Und ja, dann steht er da bei der Messe irgendwie 5 bis 10 Minuten bei uns und geht das durch.
Cool. So habt ihr die ersten 100 Händler drauf bekommen.
Genau.
An sich fehlen ja immer noch 1100. Ne? Was habt ihr denn danach gemacht?
Genau, dann, also das war natürlich dann schon ein bisschen mehr, weil wir ja tatsächlich rausgefahren sind, diese E-Mail-Kampagnen hatten. Aber dann war noch ein spannender Punkt, Fax versenden. Ne? Erstkontakt mit dem Händler irgendwie suchen. Ja. Und der Vater von meinem Mitgründer ist auch ein Schreiner. Der macht jetzt ganz wenig Küche, aber kennt halt, wie die arbeiten. Und da hat fast jeder noch so ein Faxgerät stehen. Und wenn du den Erstkontakt schon hattest, also das jetzt prinzipiell okay ist, dann haben wir denen einfach mal eine interessante Anfrage per Fax geschickt und gesagt, meldet euch doch mal zurück. Und du konntest quasi, weiß nicht, 100 Fax versenden und hast 60 Rückrufe bekommen.
Crazy, was habt ihr denn da reingeschrieben?
Da haben wir quasi den Grundriss von der Küche, von dem Kunden aus der Umgebung rausgesucht und Budget raufgeschrieben, wo der Kunde sitzt und dass der Händler uns gerne zurückrufen kann, falls es eine spannende Anfrage ist.
Geil, also ihr habt quasi, ihr seid auf den Händler zugegangen mit einem konkreten Angebot von einem Kunden und habt eigentlich gesagt, hier, der liegt eigentlich auf dem Silbertablett, könnt ihr da was machen?
Genau.
Mega.
Das war für die Kunden super schwer, weil selbst die Händler, die gesagt haben, finde ich spannend, ich mache mit, waren meistens nicht bereit, gleich den Kunden zu übernehmen. Das heißt, wir haben relativ viel an Marketinggeld in der Zeit verbrannt, weil wir Endkunden akquiriert haben in Regionen, wo wir noch nicht viele Händler hatten. Aber das war quasi die Akquisekosten, um diese neuen Händler zu gewinnen, was sich dann langfristig ja gelohnt hat.
Mhm. Und wie viel Fax habt ihr dann so am Tag darum geschickt?
Also, richtig viele. Bestimmt so 100 bis 200 Faxe.
100 bis 200 Faxe. Macht ihr das heute immer noch?
Nee, heute nicht mehr. Wir haben quasi
verschickt?
Nee, das gibt immer noch ein paar. Aber der Sättigungsgrad, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir eigentlich deutschlandweit verfügbar, waren 800 Händler. Das haben wir quasi mal hochgerechnet und geschaut, dass wir dann eine gute Abdeckung haben, dass wir auch verschiedene Budgets in den Bundesländern abdecken. Und als wir die geknackt haben, sind wir quasi gewechselt, nicht mehr ganz so aggressiv an die Händler ranzugehen. Und jetzt geht vieles darum, die richtigen Händler drauf zu behalten. Ja, jetzt haben wir also auch viel, die wir wieder rausnehmen. Wir nehmen ja immer noch neue auf und schauen halt, dass wir da auch nur noch an die besten Händler weiterleiten. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, es gibt natürlich immer noch die ganz normalen Durchschnittshändler, aber die Plattform wird halt mit der Masse immer besser.
War das denn dann auch so, denen ihr das Fax geschickt habt, hatten die schon irgendeinen Touchpoint mit euch? Oder habt ihr das denn einfach so geschickt?
Das waren immer Händler, die schon einen Touchpoint hatten. Ich glaube, sonst darf man es auch gar nicht. Das heißt, irgendwie mal telefonisch erreicht, E-Mail erreicht, auf der Messe getroffen, aber nicht den Vertrag mit uns abgeschlossen.
Okay, weil der Touchpoint vorher musste halt irgendwo hergestellt werden. Jetzt frage ich mich, wie kommt man an so viele Touchpoints, wenn ihr sagt 100 bis 200 Fax am Tag? Weiß nicht, also da müsst ihr ja bestimmt, ich denke mal so 3.000, 4.000 Fax werdet ihr schon versendet haben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, also wir haben extrem viele auch cold angerufen. Ne? Mhm. Und sobald sozusagen kein negatives Signal zurückkam, kam der auf die Liste von First Contact, kann man irgendwie schauen, ob man dem das sendet. Also sehr viele Outbound Calls, sehr viele Kontakte auf der Messe gesammelt. Initial auch erstmal die Datenbank an Händlern aufzubauen, war natürlich auch die erste Challenge. Woher kriegst du überhaupt diese ganzen Kontaktdaten? Quasi Google Maps API, alles gezogen, was es gab, und dann Stück für Stück die Datenbank immer weiter erweitert. Also ich bin auch der Überzeugung, nach Google haben wir jetzt wahrscheinlich so die vollständigste Datenbank über die Landschaft in Deutschland.
Cool. Das heißt, auch Datenbank bedeutet auch nicht nur Händler, die bei euch schon sind, sondern auch potenziell neue Händler, ne?
Genau.
7.500.
Ja, auch Händler, mit denen wir noch gar keinen Kontakt hatten. Wir haben auch zu jedem Händler eine Landingpage, die der Endkunde quasi ansteuern kann und sich über das Studio informieren kann. Da ist dann auch häufig so, dass der Kunde sich dann direkt bei dem Studio meldet. Das ist ja dann auch völlig okay. Aber ein paar Kunden melden sich dann natürlich auch für Vergleichsangebote bei uns an.
Auf jeden Fall. Wie läuft das denn dann? Also auf der Messe hast du dann aber gesagt, war es ja so, dass ihr das mit denen zusammen gemacht habt.
Genau.
Wie läuft das denn dann erstens per Fax ab und zweitens, wie läuft das jetzt ab? Also kann der Händler das selber machen?
Ja, gute Frage. Der meldete sich ja dann idealerweise zurück auf das Fax und wir haben ihm das Modell kurz erklärt und dann wurde immer ein Onboarding-Call mit ihm vereinbart. Meistens irgendwie am nächsten Tag oder so relativ zeitnah versucht, das quasi reinzubekommen. Und dann haben wir mit ihm zusammen das wieder ausgefüllt und sind mit ihm durchgegangen. Ist aber auch so, dass dieses ganze Onboarding-Dokument quasi möglich ist, für den Händler selbstständig auszufüllen. Also alle die, die ein bisschen weniger Zeit haben oder auch technisch ein bisschen affiner waren, denen haben wir das selber rausgeschickt und die haben das selbstständig ausgefüllt. Im Grunde ja irgendwie anzuwählen, welche Hersteller man hat, ab welchem Budget man startet und solche Punkte sind ja auch total leicht machbar.
Easy.
Das heißt, heute findet es eigentlich noch ähnlich statt. Heute sind die meisten Händler, die wir neu dazu bekommen, entweder inbound, weil jetzt bei der Masse ist natürlich auch mal ein Händler dabei, der seinen Kumpel irgendwie empfiehlt und ähnliches. Und dann melden die sich bei uns rein und wir rufen an und gehen dann mit ihm den Fragebogen durch, füllen das für ihn aus und dann kriegt er quasi nochmal den Kooperationsvertrag. Ja, da einfach nur eine Seite so simpel wie möglich gehalten, dass er sich sozusagen an die paar Spielregeln hält und dann geht's los.
Okay, das heißt also, im Prinzip bietet ihr ihm die Möglichkeit, es selber zu machen. Ihr bietet ihm aber auch die Möglichkeit, es mit euch zusammen zu machen. Das würde ich jetzt einfach aus persönlicher Erfahrung gerade am Anfang auch wirklich empfehlen, das auch für den Kunden zu machen. Selbst wenn du den Prozess hast, dass er es selber machen kann, würde ich das erste Mal den ersten 100 Händlern, sage ich mal, so wie ihr das gemacht habt, es empfehlen, es selber zu machen mit denen zusammen, weil man dann auch Schwachstellen erkennt, um den Prozess hinterher halt einfacher zu gestalten für denjenigen, der es dann ja einfach selber machen soll. Ne?
Ja, da gab es am Anfang ganz viele spannende Momente, wenn wir da im Studio saßen, physisch, und dann haben wir abgefragt, welche Hersteller der benutzt, und dann kannte ich manche der Hersteller nicht. Weil ich war zwar vorher im Küchenbereich unterwegs, aber ja nur bei einem Händler, der hat ja dann auch nur ein bestimmtes Spektrum an Herstellern. Und dann warst du manchmal, sag ich mal, nicht der Schlauere im Küchenjargon mit deinem Gegenüber und musstest irgendwie versuchen mitzuhalten. Aber so lernst du dann und kannst halt wieder besser in die nächsten Gespräche gehen. Also absolut würde ich empfehlen, da ganz viel selber den Kontakt zu suchen.
Auf jeden Fall, es bringt extrem vieles mit. Und bietet eigentlich nur Vorteile am Ende des Tages. Klar, es ist aufwendiger auch, muss man auch so sagen. Aber am Ende ist es auf jeden Fall positiver Nebeneffekt, der da eintritt. Und nicht nur einer, sondern viel, viel mehr. Und wie sieht das jetzt aktuell bei euch aus? Also wie gewinnt ihr jetzt aktuell zumindest noch Küchenstudios, wenn ihr es nicht mehr per Fax macht? Probiert ihr da was Neues für euch aus?
Ja, also aktuell gibt's eigentlich die zwei größeren Fachmessen, auf denen wir immer noch jedes Jahr sind, wenn die stattfinden. Mhm. Letztes Jahr haben sie natürlich nicht stattgefunden. Und ansonsten inbound oder wenn es sehr gute Empfehlungen von Kunden zum Beispiel gibt. Ja, da sagt ein Kunde, ich habe leider bei keinem von euren Empfehlungen gekauft, weil da gibt's einen Händler in Förde, der ist super, vielleicht wäre der ja jemand für euch. Und dann rufen wir die Händler gezielt an und kommen, sagen auch, hey, wir hatten einen Kunden, den kennen Sie doch, der hat ja bei Ihnen gekauft, der hat gesagt, Sie sind so super, lassen Sie uns doch mal gucken, ob wir das nicht zusammen noch machen können. Ist auch ein ganz guter Einstieg für diese Händler.
Ja, man nimmt einfach einen anderen Einstieg, finde ich super, dass das auch so möglich ist und zeigt ja auch, dass der Kunde, selbst wenn er nicht kauft, zumindest über euch, trotzdem eigentlich mit dem zufrieden ist, was ihr gemacht habt. Also ihr habt ihm ja trotzdem den Mehrwert am Ende des Tages geliefert, ne? Ihr hattet nur noch nicht den richtigen Händler, bietet euch aber dann die Möglichkeit, quasi sogar, baut ihr schon so eine Art Community darum auf, weil der Endkunde geht schon für euch hin und macht eigentlich fast 90% der Arbeit.
Ja, genau. Im Idealfall.
Im Idealfall, genau. Okay, ich glaube, das war sehr detailliert in Bezug auf den Händler. Und eine sehr außergewöhnliche Lösung. Also Fax,
ja.
hört man eigentlich kaum noch. Du hast auch erzählt, was ihr dort drin geschrieben habt, finde ich sehr cool. Und wie das dann am Ende danach aussah. Das heißt also, die Leute wurden später dann natürlich auch gefollow-upt, also auch angerufen, falls sie sich selber nicht gemeldet haben. Ich glaube, das ist relativ simpel und relativ klar. Und sie mussten vorher einen Touchpoint mit euch haben, in irgendeiner Art und Weise, um diese Leute anzugehen. Jetzt sind wir da, dass wir die Händler haben. Jetzt geht's aber natürlich zu den Endkunden, also sage ich mal zu dir, zu mir, zu irgendjemand anders, der irgendeine Küche braucht. Und da sieht das Ganze ja noch ein bisschen anders aus, weil es erstens ein B2C-Case ist und kein B2B. Und die direkt anzugehen, das wäre ein bisschen problematisch im Gegenzug zu den Küchenstudios. Wie habt ihr es denn da gemacht? Was war denn da so euer Ding oder euer Way to go?
Ja, wir haben Faxe an Endkunden verschickt. Nein, Spaß. ja, das, also eingangs war es eine Riesenherausforderung, weil wir diese geografische Einschränkung hatten. Wir sind von Stadt zu Stadt expandiert, ne, haben in Berlin losgelegt, dann sind wir nach Hamburg gegangen und haben da halt die Händler reingeholt. Und sag ich mal, Marketing geografisch einzuschränken, ist natürlich heute viel besser möglich als früher, aber immer noch so, dass es
schwierig.
Ja, dass die Leadpreise erhöht oder die CPCs erhöht. Aber ganz prinzipiell ist es ein starkes Pull-Thema. Leute suchen ja aktiv nach Küche. Deswegen ist die Google-Suche halt extrem stark. Sehr, sehr viel Suchvolumen auf einem riesigen Keyword-Set. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Immobilienmakler suchst, dann gibt es nur eine Handvoll Begriffe, die den größten Teil von dem Suchvolumen abgreifen. Bei Küche gibt es halt unfassbar viele. Es gibt halt im Zusammenhang mit deiner Stadt oder deinem Wohnort, es gibt irgendwie die Formen, es gibt die Farben, es gibt irgendwie die Preiskategorien, Küche planen, Einbauküchen, also wirklich richtig, richtig viele verschiedene Keywords, die sozusagen zur Auswahl stehen. Das heißt, ich würde schon noch sagen, dass bis heute Google Ads im Fokus steht in unserem Marketingmix. Und der Schlüsselmoment, wo das dann wirklich effizient wurde, war halt der, als wir in ganz Deutschland unterwegs waren und die Kampagnen umgeschaltet haben auf deutschlandweites Marketing, dann in Regionen, wo auch weniger Konkurrenz ist. Ich sag mal, Berlin hat 180 Küchenstudios, wovon heute, ja, sagen wir mal 120 auch irgendwie auf Google unterwegs sind. Ja. Und viele ja aber relativ schlecht, was ja aber sogar noch schlimmer ist, weil die durch ihre schlechten Ads die Klickpreise hochtreiben. Wenn jemand quasi
das stimmt.
allgemein auf Küche bietet und irgendwie 2 Euro darauf bietet, weil er es nicht besser weiß, dann wird ja dein Preis auch höher. Und dementsprechend wurde es einfach deutlich effizienter. Mhm. Wir haben in der Zwischenzeit auch immer wieder neue und kleine Wege ausprobiert. Wir machen auf Instagram relativ viel, haben zwischendurch auch mal Pinterest-Ads stärker ausprobiert. Alles, was so relativ zielgruppennah geht. Und heute würde ich sagen, ist der Mix so 20% Social-Kanäle, 20-30% SEO und dann hast du so ungefähr 10-20% Kooperationen und der Rest SEA.
Okay. Das heißt also, Google ist ein sehr wichtiger Kanal für euch. Ist auch relativ klar, weil es ist jetzt auch nicht das alleremotionalste Thema, die Küche. Außer wenn du vielleicht bei den Frauen ein bisschen damit spielst, was für ein leckeres Essen du zaubern kannst in einer super attraktiven Küche. Aber es ist jetzt nicht das emotionalisierte Thema, was du vielleicht auf anderen Kanälen besser bedienen könntest, wie auf Social Media, weil die Leute halt einfach aktiv danach suchen. Deswegen ist auch relativ klar, dass Google der beste Kanal für euch zum aktuellen Zeitpunkt ist. Du hast jetzt gesagt, den meisten Effekt hattet ihr mit SEA. Und jetzt hast du auch darüber gesprochen, dass die sich schon für gewisse Keywords platzieren, das eigentlich, also den Preis nach oben treiben und das aber eigentlich relativ schlecht machen. Wie habt ihr denn den Weg für euch gefunden, dass das ein Kanal wird, der trotzdem für euch einigermaßen funktioniert? Habt ihr andere Keywords verwendet oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, also wir haben extrem viel ausprobiert und sicherlich am Anfang auch Geld verbrannt auf irgendwie Keywords, die dann halt nicht den besten ROI bringen, aber uns so dann angenähert, was eigentlich die besten Wege sind. Eine spannende Sache, um die mal zu nennen, war, als ich irgendwann auf die Idee kam, mein Englisch ist ganz okay, ich kann jetzt auch Kunden auf Englisch beraten, theoretisch, also habe ich mal geguckt, was ist denn da eigentlich für ein Volumen und es ist gar nicht so schlecht, gibt relativ viele Expats, die dann halt auch auf Deutsch, in Deutschland irgendwie New Kitchen, Kitchen Planning oder ähnliches suchen und wenn man das selber googelt, wird man feststellen, da macht niemand Werbung drauf, die ganzen großen Möbelhäuser und so, die scheuen sich davor. Und dann haben wir angefangen und hatten fantastische Klickpreise und sind quasi der Einzige, der mitbietet und kriegen am Ende dann auch noch Kunden raus, die eine super Conversion haben, weil die halt super dankbar sind, dass jemand sie am anderen Ende empfängt, der Englisch spricht und so transparent auf Augenhöhe. Und dann war natürlich die letzte Herausforderung, noch Händler zu finden, die auch Englisch sprechen, wo wir die dann hinschicken können. Das ist in Bayern zum Beispiel immer noch eine Challenge. Genau, das war eine so eine Sache, wo wir dann Preise nach unten treiben konnten. Das ist jetzt natürlich nur endlich skalierbar. Da, irgendwann hast du die Masse der Expats abgegriffen.
Ja.
Aber der Rest ist eigentlich Try and Error.
Trial and Error, okay, verstehe. An sich ist es, also ihr habt schon auf Keywords geschaltet, der hat kein Display.
Genau, ich habe auch mal Display ausprobiert. Das war bei uns, also du kriegst ja extrem günstige CPCs, aber die Conversion-On-Site war so gering und der letztendlich der CPO hat nie gepasst für uns. Das ist halt, die Kunden browsen, sehen schönes Küchenbild und dann klickt man vielleicht auch erstmal rauf, auch wenn man überhaupt nicht in der Nähe von einem Kaufintent ist.
Okay, das bringt auch relativ wenig. Ja. Kannst du denn, also was gibt dir im Durchschnitt so einen Monat aus auf den Kanälen?
Wir sind jetzt so, ich kann es ja mal sagen, im September haben wir, glaube ich, ungefähr 45.000 Euro Marketing-Spend gehabt.
Und das auch größtenteils für Google Ads?
Google Ads, Instagram und dann haben wir noch eine Säule, die quasi Partnerschaften, Kooperationen sind. Mhm. Das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen. Das sind größtenteils dann CPO-basierte Deals, also nur falls der Küchenkauf auch wirklich zustande kommt, zahlen wir den Partnern
wie bei euch
Teil davon aus. Genau. Und da sind zum Beispiel Bankenpartner von uns, die eine Immobilienfinanzierung machen und den Kunden dann empfehlen, hey, jetzt geht es ja als nächstes darum, wie soll es in diesem Haus aussehen. Fang doch mal mit Küche an und sprich mit Kitchen Advisor. Da sind auch Immobilienfirmen oder Vermietungsfirmen dabei. Wenn die Mieter dann den Vertrag unterschreiben, kriegen die im Portal, sage ich mal, schließ dein WLAN bei diesem Anbieter ab, deine Heizung vielleicht hier und deine Küche, die fehlt in der Mietwohnung, kannst du hier bekommen. Und da gibt es eine ganze Reihe von so verschiedenen Kooperationen. Das haben wir einfach outbound den größten Teil angesprochen.
Ja.
Und offensiv gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Macht ihr heute Geld mit Kunden, die in eine Mietwohnung ziehen, wo keine Küche drin ist? Und die meisten sagen nein. Und dann sind wir eigentlich eine ganz gute Lösung dafür.
Okay. Bei so Kooperationsdeals muss man natürlich auch mal ein bisschen Geld einfach nur bereitstellen, falls dieser Partner einfach deutlich größer ist. Jetzt ist es bei euch so, ihr macht in dem Sinne nur CPO-Deals, das heißt, ihr zahlt aktiv gar kein Geld, sondern ihr gebt einfach was ab, was schon sehr schlau ist, muss aber halt nicht immer funktionieren, wenn zum Beispiel dieser Partner sehr viel mitbringt, weil er vielleicht auch schon am Anfang Geld dafür haben. Das heißt also, diese 45.000 Euro fließen größtenteils in die Ads rein, die ihr published. Das heißt also, jetzt meintest du eben größtenteils SEO und ein bisschen Instagram, wahrscheinlich so Verhältnis 80-20, denke ich jetzt mal an, Marketing Spending.
Ja, das hört gut grob hin.
Ja, was sich da so auffällt. Kannst du denn dann auch zurückrechnen, was dich im Durchschnitt der Kunde am Ende kostet? Also wie hoch ist sind eure Customer Acquisition Costs?
Ja, genau. Also wir verdienen ungefähr 900 Euro an einem Kunden. Das heißt, wir sind ungefähr bei 50% Acquisition Cost, wenn wir es darauf unterbrechen. Genau. Das ist auch ein, sag ich mal, Wert, mit dem wir momentan ganz gut arbeiten können.
Das heißt, 450 kostet der Kunde, ihr verdient 900.
So ist es, genau.
Und das muss man so sagen, natürlich fließen die 900 nicht sofort, sondern erst dann bei Unterschrift, also in diesen 8 Wochen.
Ja, das ist richtig. Wir haben quasi die kleine Herausforderung, dass unsere P&L nie der realistischen Kohorte entspricht, weil die Umsätze aus den Marketingkosten, die in einem Monat entstehen, kommen erst später. Das heißt, wenn man jetzt einen Sprung im Marketing-Spend machen würde, nächsten Monat beschließen wir irgendwie 70.000 auszugeben, würde in dem Monat natürlich noch nicht die Umsätze reinfließen und das sieht dann relativ schlecht aus. 2 Monate später zieht sich das dann aber nach.
Klar, du müsstest vorfinanzieren, ne?
Genau. Deswegen, das wäre jetzt schon die Kohortenberechnung, dass wir sagen, die 900 Euro, die 450 Euro initial mal ausgegeben, was kommt aus den Kunden raus?
Okay, verstehe. Das heißt also, gut, jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn 450 Customer Acquisition Cost, 900 Lifetime, wieso seid ihr noch nicht profitabel?
Genau, da ist zu jedem Kunden natürlich noch eine Beratung, also einen physischen Berater gibt. Da sitzen die Mitarbeiter, die auch nur endlich viele Beratungsgespräche pro Kunden durchführen können. Ja. Und momentan sind wir quasi noch an der Stufe, wo die Masse noch nicht groß genug ist, um den Overhead sozusagen auszugleichen. Ja? Im Durchschnitt ist ein einzelner Berater auch nach Marketingkosten und seinen eigenen Saleskosten profitabel. Aber wenn der Overhead dann dazu kommt, nicht, die Rechnung ist ungefähr, dass wir so 40 Küchenberater brauchen und heute haben wir 12, ja, um an den Punkt zu kommen, wo das einen ähnlich mit skalierenden Overhead komplett abdecken kann und inklusive Marketingkosten.
40 und ihr seid bei 12, richtig?
Genau.
Das heißt, ihr müsstet noch ein paar einstellen. Aber wie kommst du jetzt auf 40? Also woher genau, wie genau berechnet ihr das?
Genau, das ist quasi über die Zeit werden die Küchenberater natürlich effizienter. Ne? Wenn ein Mitarbeiter hier ein Jahr dabei ist, dann fängt er an, richtig gute Umsätze zu machen, weil er auch seine Kunden über so lange Zeit betreut hat, dass alle durchgelaufen sind. Er wird sicherer im System und verkauft besser. Das heißt, wenn man die jetzt so über die Zeit schiebt, dann kann man relativ gut heute schon, weil wir es ja schon 4 Jahre machen, voraussagen, wie sich die Umsätze verhalten werden. Während ein neuer Kollege, der jetzt 3 Monate dabei ist, der wird quasi noch durch die älteren Kollegen subventioniert. Ne, der baut sich das ja noch auf.
Okay.
Und ja, jetzt muss man eigentlich nur diese Kohorte an Mitarbeitern weiterschieben und schauen, wann man an einen Punkt wird, kommt, wo der Großteil an älteren Mitarbeitern so groß ist, dass die alle, die frisch anfangen, abdecken können. Und das ist ungefähr bei der Masse der Fall. Ist das nachvollziehbar?
Das ist nachvollziehbar. Wie schnell wollt ihr heiern?
Ja, wir sind jetzt relativ aggressiv dieses Jahr dabei. Man muss sagen, dass wir, als quasi die erste Corona-Welle kam, extrem zögerlich waren, weil natürlich der Einzelhandel geschlossen war. Das heißt, von einem Tag auf den anderen war auch unser Umsatz komplett weg.
Zero.
Das heißt, ja. Das hieß bei uns auch Kurzarbeit und natürlich auch ein Hiring-Stopp. Und das ging dann erst so richtig los, jetzt wieder im März, glaube ich, als die Geschäfte aufgemacht haben, diesen Jahres. Und seit März, also ich glaube, damals waren wir 4 Kundenberater, seitdem haben wir jetzt schon 8 geheiert, versuchen eigentlich 1 bis 2 Leute jeden Monat dazu zu bekommen. Also wenn wir netto Ende nächsten Jahres, sollten wir so bei 24, 25 sein.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, faktisch fehlen euch noch 28.
Genau.
Wenn ihr 2 Monate einstellt,
dann kommen wir echt nah ran.
Vielleicht teilweise auch nochmal 3, dann kommt ihr echt sehr nah dran.
Ja.
Dann würdet ihr quasi Ende nächsten Jahres, würdet ihr die 40 voll haben.
Genau.
Okay, das heißt, man ist in dem Sinne ja auch ein bisschen limitiert in der Skalierung, ne? Wie ist so dein Eindruck dabei? Also, um das mal so auszudrücken, nervt dich das?
Ja, also es ist definitiv eine Herausforderung, weil du manchmal merkst, dass auch das Kundeninteresse so enorm da ist, ja. Als zum Beispiel der Lockdown vorbei war, der Monat danach, war es ein unfassbarer Ansturm und wir hätten viel mehr verarbeiten können, aber waren natürlich limitiert dadurch, dass wir dann eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern hier sitzen haben und dann fängst du an, ab einer gewissen Anzahl Leads zu verbrennen, die halt nicht mehr bearbeitet werden können. Also wir hatten zwischendurch auch so ein hohes SEO-Volumen, dass wir so gut wie keine Ads mehr geschaltet haben, weil dann wäre das unnötig gewesen. Ja, also limitiert natürlich, aber ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man heute effektiv eine Küche verkaufen kann. Wir haben ganz am Anfang darüber nachgedacht, ob wir es nicht schaffen, ein Modell zu bauen, wo der Kunde keinen Kontakt haben muss mit einer Person und wir ihm automatisiert Vorschläge erstellen und zuschicken können und haben das auch ausprobiert. Und die Kundenreaktionen, also ja, waren, du kannst dir vorstellen, wir haben zum Beispiel dann fast genau den richtigen Küchenraum, aber das Fenster war an der falschen Stelle, weil wir es halt automatisiert erstellt haben. Und dann ruft der Kunde ganz entblößt an und sagt, das gibt's doch gar nicht, mein Fenster ist gar nicht an der Stelle, wie schlecht ist denn euer Programm? Und ist sofort abgesprungen. Ja, die wollen genau das haben, was sie halt im Kopf haben und
das erwarten heute können wir das nur mit Personen lösen.
Ja.
Das erwarten die Leute, glaube ich, für den Preis auch.
Ja.
Aber ja, du hast jetzt auch von der Herausforderung gesprochen. Dazu würde ich jetzt gleich Richtung Ende kommen. Ich hätte noch eine Frage und zwar, wie sieht das Ganze aus, wenn der Kunde, also der Endkunde, jetzt die Fragen beantwortet hat, dann wird er angerufen. Dann bekommt er eine quasi Beratung. Und was passiert danach? Daraufhin sieht er dann die Angebote selber oder kriegt er die Angebote zugeschickt? Wie sieht da der Verlauf des der Product Journey aus innerhalb von Kitchen Advisor?
Ja, hier gibt's einmal zeitlichen kleinen Versatz. Die Händler brauchen ja jetzt Zeit, um die Bedarfsanalyse, die wir ihnen zu diesem Kunden zuschicken, umzusetzen. Das heißt, du wartest so 4 bis 5 Tage, bis du die Angebote von uns erhältst. Die bekommst du dann per E-Mail geschickt, beziehungsweise eine E-Mail, in dem ein Link ist, und da ist, gehst du in deinen eigenen KitchenAdvisor Login, wo dann mehrere Angebote aufgelistet sind. Mhm. In der Regel erfolgt hier sogar auch nochmal ein kurzer Call mit dem Kundenberater. Der ist aber eher so 5 Minuten, damit der Kundenberater auch nochmal so 2, 3 Worte zu den Angeboten sagen kann. Das hilft meistens nochmal, um den finalen Push zu einem Termin vor Ort zu machen. Genau, und da sieht der Kunde dann also die visuelle Darstellung, Preise, Hersteller, Bewertungen für diesen Händler, alles, was halt irgendwie so an Informationen verfügbar ist.
Okay, das heißt also, da vergeht auch ein bisschen Zeit zwischen den Sachen. Aber Fakt ist, er kann sich etwas online anschauen, ne?
Ja, genau.
Hat er dann auch die Entscheidungsmacht, online zu sagen, ich möchte das und das haben, oder findet dann nochmal ein Call statt dann?
Nee, die Entscheidungsmacht hat er. Er kann direkt online quasi Termine für den oder die Händler eintragen, die er spannend findet. Er könnte theoretisch auch die Küche so konfiguriert kaufen. Ja, die sind von den Händlern auch immer schon so gebaut, dass sie auch technisch möglich bestellbar sind. Und der Preis ist auch ein fixer Preis, den man so nehmen könnte. Muss man sagen, realistisch geht der Kunde immer vor Ort hin und will halt das Material nochmal sehen und die Farben prüfen und verändert dann meistens vor Ort auch doch nochmal Kleinigkeiten. Aber es bleibt schon immer in der Nähe von dem Preis, den wir da vorher festgestellt haben.
Aber das sind ja auch so Spekulationen, dass man gesagt hat, solche Sachen würde man online gar nicht kaufen, weil man eben noch hingehen will, man will sich das Ganze nochmal anschauen etc. pp. Aber ich denke mal, da wirst du mir zustimmen, es wird auch einige Leute geben, die sich Dinge einfach online quasi dann bei einem Händler bestellen, der vielleicht auch nicht um die Ecke ist, sondern vielleicht dann auch ein Studio, was, ich sag mal jetzt, wir sind in Düsseldorf, ich bestelle mir jetzt eine Küche und das Küchenstudio ist aber eigentlich in Stuttgart. Dann fahre ich jetzt nicht extra nach Stuttgart. Also es wird schon Leute geben, die auch diese Hürde einfach überwinden, oder?
Ja, definitiv. Und gerade im harten Lockdown haben wir es gesehen, da gab es ja trotzdem Kunden, die eine Küche brauchten. Ne? Die ziehen in eine neue Wohnung und da ist
klar,
ein Loch in der Küche.
Könnte ich gar nichts angucken gehen.
Genau, das war dann halt eine virtuelle Beratung. Die haben dann meistens einen Videocall mit dem Küchenstudio gemacht und haben von da aus bestellt. Das geht auch schon, weil der Händler schickt trotzdem immer noch mal eine Person hin zum Endkunden, der mit dem Laser das ausmisst. Also du gehst nicht unbedingt Gefahr, dass die Küche am Ende nicht passt oder was total falsch ist. Das ist eigentlich nur der Unsicherheit der Kunden geschuldet, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben die Leute auch gesagt, niemand würde ein Sofa online bestellen, weil da muss man ja irgendwie drauf sitzen und sehen, ob das bequem ist. Mhm. Passiert ja heute auch viel. Also wenn die Technologie sich weiterentwickelt und die Leute eine größere Bereitschaft entwickeln, kann ich mir schon vorstellen, dass das zunimmt. Das Schöne, der Nebeneffekt von dieser Corona-Zeit war ja, dass viele Händler sich auch das erste Mal mit Zoom oder mit Skype oder ähnlichem auseinandergesetzt haben und theoretisch jetzt in der Lage sind. Also wir nehmen solche Punkte auch von den Händlern immer auf, ob die zum Beispiel Videocalling anbieten. Und ich würde sagen, so 30-40% der Händler bieten es heute an.
Sehr cool, aber das Wichtige dabei ist zu verstehen, dass ihr auch den Kontakt zwischen Endkunde und Händler dann herstellt, ne?
Ja.
Weil das ist ja quasi schon halbes Customer Success, damit das überhaupt zustande kommt. Ohne das geht es nicht. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ich kenne das aus dem Autoverkauf, dass man eine Art Live-Verkauf macht. Das heißt also, man muss gar nicht mehr vor Ort sein und man macht einfach einen Live-Call. Das heißt, live kann auch die Küche gezeigt werden. Das ist auch immer ganz schön. Und der Lockdown hat ja gezeigt, die Leute müssen sich andere Möglichkeiten ausdenken. Und das Coole, was dann quasi noch einen Schritt weiter wäre, ist einfach eine Idee. Ich kenne sogar jemanden im Automobilbereich, die einen Gutachter hinschicken. Mhm. Stellt ein offizielles Gutachten aus. Das funktioniert natürlich nur bei gebrauchten Autos. Beim neuen macht es halt keinen Sinn. Bei einer Küche weiß ich das nicht, ob man da jetzt ein Gutachten braucht, aber vielleicht kein Gutachter, der das bewertet anhand des Preises, sondern vielleicht anhand der Materialien, Videos aufnimmt oder was auch immer. Und bei der Plattform ist es dann halt so, dass du ein Gutachten bekommst und dann weißt du auch ganz genau, ob du dieses Auto überhaupt kaufen willst oder nicht. Das heißt, es wird jemand vorbeigeschickt. Und das sind vielleicht so Sachen, über die man halt in der Zukunft nachdenken kann. Ich weiß nicht, inwiefern das umsetzbar ist bei Küchen, weil es ist ja quasi ein neues Produkt. Aber somit nimmt man halt die Hürde weg, dass es ein Händler sein muss in der Umgebung. Weil ich glaube halt auch, dass, also klar, wenn die Küche vielleicht 30.000 Euro kostet, vielleicht fährt er dann nach Stuttgart. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er von Kiel nach München fahren würde. Das macht ja. er nicht.
Ja, ja.
Und selbst, das kann man dann halt beheben.
Ja, also über eine Stunde haben wir echt immer riesige Herausforderungen. Das sind die Kunden selbst bei größeren Budgets kaum bereit. Ab und zu hast du mal welche, die sagen, ja, das kaufe ich jetzt nur einmal, dann fahre ich auch mal 2 Stunden, aber das ist so selten. Ich finde Live-Kauf eigentlich eine super spannende Sache. So kannst du ja wirklich auch alles in deinem Studio zeigen, was da ist.
Klar, ist ein bisschen wie QVC, ne?
Ja.
man lacht halt drüber, weil QVC ist extrem langweilig, aber im Endeffekt, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist QVC genial. Wenn du es richtig verwendest, also Live-Shopping ist mega smart gemacht. Man muss es nur vielleicht ein bisschen weniger trashig gestalten und mit weniger verkäuferischen Sachen, sondern man muss es halt wie eine Show darstellen, wie als wenn man auf einer Induktion, wollte ich dann sagen, wenn man auf einer Auktion ist. Ich finde zum Beispiel Live-Auktionen haben früher standardmäßig nur offline stattgefunden. Ich kenne Live-Auktionen auch online. Finde ich mega, mega cool.
Ja.
Weil du halt auch einfach sehr gerne zuguckst.
Ja.
Das Erlebnis dahinter ist auch ganz cool. Okay, Richard, kommen wir mal Richtung Ende. Wir sind nämlich schon 54 Minuten dran. So schnell geht das wieder. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, die finde ich immer sehr, sehr, sehr toll und sehr, sehr spannend, weil ich es auch sehr mag, wenn Leute nicht nur über positive Sachen berichten, sondern vielleicht auch mal über Herausforderungen, die jemand hatte, oder über negative Sachen, nicht positive. Deswegen Frage an dich. In Bezug auf das Wachstum von Händlern sowie Endnutzern, was waren dort denn so auf dem Weg zu den Zahlen, die ihr aktuell habt, so eure Herausforderungen? Und was sind aktuell jetzt eure Herausforderungen beim Wachstum auf beiden Seiten? Denn das, was ich so gesehen habe, ist, Küchenstudios haben sich sehr gut akquirieren lassen im Vergleich zur Zielgruppengröße als zum Beispiel Endkunden. Erzähl doch mal.
Ja, also da muss man auch sagen, den richtigen Sprung hatten wir ja auch erst nach 2 Jahren, dass wir jetzt Mitte 2019 auf diese kritische Masse gekommen sind. Also sogar auf Händlerseite, würde ich sagen, war es zwischendurch echt schwer. Und wenn du dann sozusagen nicht die perfekte Conversion Rate auf Endkundenseite hast, weil du gar nicht die Händler hast, um Angebote zu liefern, dann sieht es wiederum für den nächsten potenziellen Investor nicht so gut aus, der sagt, ach, warum konvertiert ihr denn nur 5% aller Kunden? Ja, weil wir gar nicht die passenden Händler dazu liefern können. Dann dreht sich das quasi im Kreis, dann hast du weniger Geld verfügbar, um das wieder weiterzuspinnen. Das waren in der Anfangszeit große Herausforderungen. Und auf Endkundenseite wurde es ja automatisch schon limitiert durch die geografische Einschränkung. Mhm. Ja, da gab es aber zwischendurch auch Phasen, wo du nicht so abhängig von Google sein möchtest, oder das will man ja generell meistens vermeiden, und dann einfach viele Kanäle ausprobiert, die auch überhaupt nicht funktioniert haben. Ne? Irgendwie, man würde jetzt denken, dass zum Beispiel Immobilienportale wie ein Immobilien-Scout total nahe liegen, und dann aber tausende Euro auf ähnlichen Portalen quasi und da ausgegeben und so gut wie überhaupt nichts rumgekommen. Also auch viele Versuche, die ins Nichts geführt haben, aber man muss es irgendwo machen, um die herauszufinden, die dann am Ende passen. Zu deiner Frage, was heute eigentlich die große Herausforderung ist, würde ich als das Hiring bezeichnen. Die Herausforderung ist ja, dass wir über die Mitarbeiter skalieren und nur so auch groß werden können. Und das ist natürlich auch ein riesiger Zeitfaktor. Du musst hier sehr, sehr viele Leute scouten. Du musst Leute finden, die irgendwie bereit sind, lange dabei zu sein, weil erst dann werden sie richtig effizient im System. Das ist unsere große Challenge heute. Und man muss auch sagen, eine Challenge ist sicherlich, dass selbst wenn alles ineinander greift, dann ist das sozusagen ja immer noch eine relativ dünne Marge. Wir haben ja kein Geschäft, wo wir irgendwie am Ende mal 40% EBIT-Marge machen können. Mhm. Ja, das ist also immer ein bisschen ein heißer Tanz, weswegen wir uns in Zukunft mehr auch weitere Geschäftsfelder im Zusammenhang mit den Küchenhändlern anschauen werden. Ne, was kann man denn vielleicht sonst noch liefern, was sozusagen der Marge einträglich wäre?
Ja, denn das ist noch ganz wichtig, das haben wir gar nicht so erwähnt. Bei euch auf der Plattform ist es nicht gang und gäbe, eine User-Retention hinzulegen.
Genau.
Denn die wer die Küche halt einmal gekauft hat, der wird erstmal die nächsten Jahre still bleiben, ne?
Richtig. Wir, unsere Hauptzielgruppe sind ja Endkunden. Die kaufen alle 15 Jahre eine Küche. Da kommst du natürlich nicht so schnell wieder bei uns vorbei. Du musst immer wieder neu akquirieren und hast immer wieder die Akquisekosten.
Ja, und dann kommt, gut, das könnte man gegebenenfalls auch über Referrals lösen, aber das, was ich als Hauptproblem bei euch sehe, sind eindeutig die Skalierung mit Mitarbeitern. Das heißt also, vielleicht findet man oder kreiert man irgendwie einen Prozess, dass das genau irgendwie entweder erleichtert wird, sodass jemand mehr Calls machen kann, die wirklich nur entscheidend sind, oder das vielleicht sogar versucht, über einen Prozess einzurichten, der komplett automatisiert ist. Weil wenn ihr das quasi wegkappen könnt, habt ihr zwar immer noch das Problem, in Anführungsstrichen, dass ihr keine hohe Marge an sich habt und der User nur einmal wiederkommt, aber so könntet ihr gegebenenfalls schneller skalieren, um auf gewisse Mengen zu kommen. Ne? Weil ihr seid gerade mal 100 Küchen im Monat, was meines Wissens stand jetzt nicht sehr krass viel ist im Vergleich zum Zielmarkt. Und wenn man halt krass wachsen will, weiß ich nicht, da müsst ihr ja am Ende, keine Ahnung, bei, sagen wir mal, um eine signifikante Nummer zu sein, was weiß ich, wie viele 100 Angestellte haben, um überhaupt dahin zu kommen.
Ja, absolut. Also die Effizienz der Mitarbeiter, wie viele Calls die in einem Tag durchführen können oder vielleicht sogar irgendwie Prozesse zu finden, wo für einen Großteil gar kein Mitarbeiter benötigt wird, absolut Sachen, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir versuchen zu optimieren. Mhm. Wie gesagt, so einen richtigen Weg, wie wir es verkaufen können oder mit guter Conversion Rate verkaufen können, ohne Mitarbeiter, sehe ich noch nicht. Aber denen so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, ist auf jeden Fall im Fokus.
Ja, es erinnert mich ein bisschen an Audi Bene. Kennst du die?
Ja, kenne ich gut. Der Marco und ich weiß gar nicht mehr, wie der Mitgründer heißt.
Die haben ein sehr ähnliches Verhältnis, wie ihr das habt. Weil die schicken die Leute auch quasi in die Stores rein.
Genau, einer unserer Investoren ist auch ein Audi Bene Investor gewesen, der uns dann auch immer die Stories quasi erzählt. Ähnliches Modell, auch ein hochpreisiges Gut, was die zwar in höherer Frequenz kaufen als eine Küche, aber jetzt auch nicht super oft, irgendwie so alle 5 Jahre tauscht man dann so ein Hörgerät aus. Aber die haben es, glaube ich, auf eine Menge Größe geschafft, die wir ganz gerne hätten. Ja. Also es ist auf jeden Fall möglich.
Das stimmt. Die sind ordentlich abgegangen, das muss man schon sagen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, mit eurem Investor habt ihr dann auch einen guten Sparringspartner, der davon sehr, sehr gut berichten kann. Und ich glaube, an sich seid ihr auch auf einem guten Weg. Ne? Ich glaube, ein paar Prozesse könnte man da an der gewissen Stelle auch noch verbessern. Ich bin mir auch sicher, dass ihr das irgendwie hinbekommt. Und dann könnt ihr auf einem sehr, sehr guten Weg sein. Und ich würde jetzt sagen, Richard, ja, was soll ich dazu nur sagen? Vielen, vielen lieben Dank für diese grandiose Folge. Wir haben es auf genau eine Stunde insgesamt geschafft. Ich würde sagen, es ist wirklich eine gute Folge geworden. Du hast sehr viele Insights gegeben, sehr transparent. Dafür danke ich dir schon mal. Und an der Stelle würde ich schon mal sagen, falls da jemand draußen eine Küche benötigt, sollte er das jetzt bitte über Kitchen Advisor machen. Link dazu ist natürlich in den Shownotes. Und falls da draußen sich jemand mit dem Richard connecten will, findet er das LinkedIn-Profil von dem Richard auch in den Shownotes. Und ich würde jetzt dir das letzte Wort geben, meinem Gast, würde mich schon mal verabschieden. Hoffe, lieber Zuhörer, dir hat diese Episode gefallen. Du konntest wieder was für dich mitnehmen. Und ich sage bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, dann von mir auch nochmal vielen Dank für das coole Interview und hier mir die Zeit zu schenken, das ein bisschen vorzustellen. Ich kann die Einladung nur wiederholen. Wer eine neue Küche sucht, kommt gerne zu uns. Erwähnt kurz Richard in den Kommentaren, dann kriegen wir da was Gutes hin. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts hier wieder als Zuhörer. Vielen Dank an alle.